Das ist der Alpha und Omega Podcast. Ich bin Hartrud Lief, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns um die Eichenkreuzliga, eine christliche Sportliga aus Württemberg, die bereits seit mehr als 100 Jahren besteht. Hier geht es vor allem um Werte und Fairness auf dem Spielfeld. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kuttler und Larissa Kocher, die sich beide in dieser Liga ehrenamtlich engagieren. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Stefan, die sogenannte Eichenkreuzliga, die gibt es seit 1921, also mehr als 100 Jahre schon. Was macht denn diesen Sportverband aus deiner Sicht so besonders?
Er macht es besonders, dass wir Glaube und Sport versuchen, miteinander zu verbinden. In vielfältiger Art und Weise. Es wird Sport getrieben, es wird von Jesus erzählt. Und diese Chance zu nutzen, das macht diese Liga besonders.
Mhm. Was hat denn Sport mit dem Glauben zu tun?
Sport und Glaube haben zuerst mal überschaubar miteinander zu tun, aus meiner Sicht. Aber ich kann Sport machen, es gehört zum, oder was heißt überschaubar zu tun? Körper, Seele, Geist gehören zusammen. In Sport kann ich meinen Körper trainieren, ich kann meinen Körper erleben und gleichzeitig kann ich im Sport das Miteinander erleben. Und Glaube ist auch eine Sache des Miteinanders. Und von dem her gesehen glaube ich, dass Sport und Glaube sehr gut zueinander passen. Und Sport kann auch genutzt werden als, ja, wie soll man sagen, als gemeinschaftsförderndes Bild, bei dem Leute zusammenkommen, die sich vielleicht sonst nicht treffen würden, gläubige, nichtgläubige Personen. Und dann kann man über Sport, über dieses gemeinschaftliche Tun, über den Glauben ins Gespräch kommen.
Mhm. Woher kommt denn der Name Eichenkreuz?
Ich muss zugeben, ich habe vor der Sendung noch mal genauer recherchieren müssen. Wir haben uns bei der Herfahrt auch unterhalten.
Gibt's ja schon lange, ja.
Gibt's schon lange, genau. Bin auch auf das dann 1921 gestoßen. Ich habe dann gelesen, okay, das Kreuz ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Das Kreuz deutet auf Jesus hin. Die Eiche war wohl ein Symbol für Standhaftigkeit und Stabilität und auch Sieg. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten, ob wir das mit der Eiche heute noch verbinden würden.
Mhm. Ja, nein.
Nein. Okay. Wahrscheinlich so Stabilität schon. Ja. Irgendwie Eiche ist bekannt als Ding. Wir haben uns dann überlegt, okay, für mich persönlich würde ich sagen, Eiche ist was Beständiges, ja. Und wenn ich an Eichenwald denke, denke ich an was Beruhigendes. Ich würde mich heute sagen, Eichenkreuz, das Kreuz steht im Mittelpunkt. Mhm. Oder das ist unser Ziel. Und daher der Name Eichenkreuz liegt.
Ja. Jetzt hat es ja wirklich eine lange Tradition. Das gibt es aber deutschlandweit nur in Württemberg. Warum?
Ich glaube, als Eichenkreuz gibt es nur in Württemberg von der Begrifflichkeit her. Es gab es früher auch im CVD im Westbund. Dort gab es auch eine Liga, die mit der Eichenkreuzliga vergleichbar war. Dort haben leider dann die Vereine immer mehr abgenommen. Und hier hat es sich im Süden sozusagen gehalten. Mhm. Und daher gibt es im Süden das immer noch. Warum es in anderen Verbänden das nicht gab, ich kenne die Historie dazu nicht so.
Ja, bei Eiche hast du auch so ein bisschen das Gesicht verzogen. Was würde denn passender sein für dich?
Ich muss tatsächlich sagen, wir hatten schon das eine oder andere Gespräch, ob man oder was man damit verbindet, wie man es eher beschreiben sollte oder könnte. Ich muss tatsächlich sagen, mir ist jetzt gar nie so ein genauer Punkt dazu eingefallen. Aber ich bin auch komplett damit groß geworden, dass es immer Eichenkreuz hieß. Für mich ist der Name automatisch die Verbindung da damit. Ich glaube, meine Reaktion war eher, dass ich jetzt eine Eiche nicht direkt mit einem Sieg oder so verbinde, mhm. sondern für mich ist auch eine Eiche eher was relativ Großes, was Festes, was Beständiges. Und deswegen fand ich auch immer die Kombination eigentlich aus Eiche oder diesem Baum und dem Kreuz ein schönes Bild, das es dargestellt hat. Und ich finde, es ist jetzt auch, also durch das Kreuz verbindet man es automatisch auch mit dem Glauben. Aber es ist jetzt nicht so was, was so direkt rausspringt.
Was ist denn für dich in dieser Eichenkreuzliga anders als in anderen Ligen?
Also ich muss ganz klar sagen, die Umgangsart miteinander. Ich glaube, in den Kleinen, also in der Jugend, fällt es noch nicht so ganz arg auf. Da ist eher so der Punkt, dass man halt nach jedem Training die Andacht hat, gerade bei den kleineren Mannschaften, an den Spieltagen noch eine Andacht hat. Aber jetzt in meiner Erwachsenenlaufbahn quasi hatte ich auch Kontakt mit Verbänden, die nicht im Eichenkreuz oder Vereinen, die nicht im Eichenkreuz gespielt haben. Und da ist ganz groß einfach die Umgangsart zwischen den gegnerischen Teams in der Mannschaft intern, auch mit Trainer und Spieler, wo ich einfach was ganz anderes gewohnt war, wo ich mit was ganz anderem aufgewachsen bin und wo ich auch so richtig wertschätzen gelernt habe, dass es wirklich was Wertvolles ist und die Art und Weise einfach sehr viel wert ist, wie man miteinander umgehen kann.
Mhm. Kannst du da Beispiele beschreiben? Also was ist da konkret anders? Wie kann man sich das vorstellen?
Also in den Spielen, wie wir jetzt in einer anderen Liga schon hatten, da fallen auch Beleidigungen auf dem Feld oder wenn schon abgepfiffen wurde, gibt es doch noch einen Schubser hinterher oder eher so Dinge, wo einfach die Wertschätzung dann nicht so ganz gesehen wird. Wir haben jetzt auch gerade bei uns die Mannschaften, die bei uns im Eichenkreuz spielen, gegen die Mädels oder die Damen, spiele ich fast schon mein Leben lang, gefühlt die, wo jetzt die ganze Zeit dabei sind. Da sind auch echt schon Freundschaften draus entstanden. Und da war, wenn Spiel rum ist, ist Spiel rum und dann ist okay. Und natürlich, wenn man verliert, darf man auch kurz traurig sein. Aber danach ist wieder okay und man kann miteinander umgehen. Und da ist dann oft auch so, wir klatschen auch ab nach den Spielen, wünschen oder gratulieren uns nochmal für ein gutes Spiel. Das hat man tendenziell jetzt so auch nicht. Und da ist dann auch ja, die Möglichkeit, die Chance, dass man doch noch irgendeinen blöden Satz hinterhergeworfen bekommt nach dem Spiel, deutlich größer, als es jetzt bei uns in der Liga wäre.
Und da gibt es keine Ellenbogen auf dem Spielfeld oder sowas?
Natürlich gibt es auch. Es ist ein recht körperbetonter Sport, ganz klar. Und man spielt das Spiel am Ende auch mit dem Blick darauf, den Sieg heimzuholen. Aber man kann auch ganz gut trennen, was passiert auf dem Spiel oder auf dem Feld, was passiert während dem Spiel und was passiert danach.
Ja, Stefan, so das klingt ja auch toll, ja? Respektvoll miteinander umgehen, wertschätzen und so weiter. Aber ist so, zählt nicht am Ende dann doch das Ergebnis beim Spiel?
Es kommt drauf an, ganz einfach. Also es kommt drauf an, wer wie was miteinander spielt. Es gibt Spiele, da spielen zwei gleichwertige Mannschaften miteinander und dann ist das Ergebnis für Geide ganz wichtig, ganz klar. Aber es kommt immer noch manchmal drauf an, aufs Ergebnis und wie. Wir haben Situationen, und da sprechen wir auch miteinander drüber, mit den Vereinen miteinander, wenn wir uns treffen als Arbeitskreis und dann mit den Vereinsverantwortlichen, wie man zum Beispiel umgeht, wenn eine Mannschaft viel stärker ist als die andere. Muss ich sie dann maximal heimklatschen? Sprich, ich schieße so viele Tore, wie ich nur unbedingt kann und die anderen gehen mit dem schlechtesten möglichen Gefühl nach Hause, dass es geht. Oder kann ich mir nicht als Trainer auch überlegen, okay, wie nutze ich jetzt dieses Spiel? Muss ich meine komplette Überlegenheit ausspielen? Kann ich nicht was Lernmäßiges machen? Also das Ergebnis, so hoch wie möglich zu erzielen, zählt nicht maximal. Und das ist einfach so ein Punkt, wo man als Beispiel auch hernehmen kann, wo wir uns versuchen gegenseitig, wie gehen wir miteinander um? Und nicht, ich gehe heim und habe so viel wie möglich Tore nur geschossen, obwohl ich das Spiel auch so gewinnen würde. Also natürlich möchte ich, wenn zwei gleichwertige Mannschaften gegeneinander spielen, der eine gewinnen. Aber es wird immer noch miteinander gesprochen, okay, was wollen wir denn wirklich erreichen? Wie geben wir dem anderen, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir nach Hause? Und ich kann auch als Trainer viel entspannter entscheiden. Ja, ist mir dieses Ergebnis wirklich wichtig oder will ich meine Mannschaft voranbringen? Weil wir sagen bei uns immer in der Trainersitzung ganz entspannt, also wegen der Volkslosigkeit wurde noch keiner entlassen. Also das ist nicht das Ziel unbedingt. Es muss keiner irgendwas. Es kann jeder, es muss aber keiner.
Also das Ziel ist schon gewinnen, aber du sagst, wenn die eine Mannschaft deutlich stärker ist wie die andere, dann geht es nicht um den Punktestand, sondern ein bisschen Gewinn reicht auch.
Genau, wir haben uns extra eingeführt, dass am Schluss zum Beispiel nicht die Gesamttorzahl in der Tabelle oder sowas zählt, sondern dann zählt nur die beiden Besten, wenn zwei Mannschaften den gleichen Punktestand haben. Sodass es nicht so ist, dass ich in die ganze Saison überschauen muss, dass ich so viel wie möglich Tore machen muss. Das sind so Dinge, das sind so Dinge, die wir eben eingeführt haben, um diese Spannung auch rauszunehmen. Und dann gibt es auch einfach Trainer, wo man merkt, ich mache das auch, dass man sagt, okay, ich will eigentlich, dass die Leute gleich viel spielen. Und ob ich jetzt, wenn ich dann Meister werde, ist das schön. Wenn ich nicht Meister werde, dann ist das halt nicht so.
Das klingt nach einem sehr großen Fairness-Anspruch, den ihr da habt. Kommen denn da alle Trainer und auch Teams damit klar?
Das gibt immer Diskussionen, ganz klar. Also es muss man ehrlich so sagen. Ja. Es ist einfach, auch ich habe mir einen Wandel gemacht. Mit 18 war ich anders als heute, zum Glück. Aber ich würde sagen, ja, wir gehen da aufeinander ein. Und das ist der große Punkt. Das ist immer dieser Spagat zwischen sportlichem Wettkampf und Fairness. Aber das Schöne finde ich, wir stellen uns dieser Diskussion und wir gehen sie wirklich auch an und wir sprechen auch miteinander. Wie Larissa gesagt hat, wir kennen uns alle und wir können auch auf den anderen mal zugehen und sagen, du, ich glaube, das war jetzt heute nicht so gut. Lass uns da mal drüber sprechen. Und das findet immer in einem guten Miteinander statt. Ich hatte die Situation, da war der Spielbeginn. Wir haben nach einer Minute gemerkt, dass der Schiedsrichter relativ jung ist. Und mein Trainerkollege ruft was rein, also von der anderen Mannschaft, ruft rein. Der Schiri pfeift nach seinem Stil. Und dann rufe ich was rein, dann pfeift er, was ich gerufen habe. Und dann haben wir uns an der Mittellinie getroffen und gesagt, okay, jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir sind beide leise, lassen ihn das machen. Man ruft natürlich automatisch Dinge raus. Ja. Das ist so eine natürliche Reaktion. Mhm. Und das ist natürlich was, das finde ich, das geht in der Eichengoldsliga. Ich kann für andere Verbände nicht sprechen, aber da weiß ich ganz genau, das funktioniert da. Man kann sich in der Mitte treffen und beide sagen, okay, wir wollen das Spiel gemeinsam fair auch für den Schiedsrichter so gestalten.
Ja. Wie erlebst du als Spielerin so die Diskussionen, die da manchmal entstehen?
Also ich muss tatsächlich sagen, als Spielerin, also ich weiß, dass es mir und vielen von meinen Mädels so geht, sobald das Spiel angepfiffen ist und wir auf dem Feld sind, kriegen wir von dem, was drumherum läuft, nicht mehr viel mit. Man kriegt einen Schiri mit und man realisiert, was der eigene Trainer reinschreit, wenn man meistens auch auf die Stimme wahrscheinlich relativ gut geprägt schon ist. Aber wenn es jetzt tatsächlich am Rand zu Diskussionen kommt, außer man sitzt jetzt draußen auf der Bank, bekommt man das als Spielerin nicht wirklich mit. Ich kenne es eher selber auch aus der Situation, ich bin selber auch Jugendtrainerin. Wenn ich da mit meinen Mädels dann on Tour war, da gab es dann auch Situationen, dass eine Mannschaft kam und die hatten halt nur 5 Spielerinnen, weil die anderen waren krank oder nicht da oder es war irgendein Event, Konfi, sonst was. Und dann hat man halt spontan beschlossen, man macht jetzt ein wildes gemischtes Spiel und macht gemischte Mannschaften und spielen die.
Ja.
Genau.
Ja.
Macht das Spiel so aus und einfach, dass die Kids ein bisschen spielen dürften, dass sie ein bisschen ihre Spielzeit reinholen dürften. Dann wird das halt so ausgemacht.
Ja. Das soll ja irgendwie auch jedes Kind irgendwie mitspielen dürfen bei den Mannschaften. Erlebst du jetzt gerade auch als Jugendtrainerin, dass vielleicht auch Eltern dann doch irgendwie so sich selbst verwirklichen wollen in ihren Kindern und doch irgendwie so eine Leistung dann auch möchten von den Kindern?
Also ich muss tatsächlich sagen, die letzten 3-4 Jahre, wo ich jetzt die Mädels hatte, die ich jetzt aktuell auch noch habe, war das eigentlich nicht der Fall. Das sind jetzt auch, also es ist relativ ausgeglichen, Hälfte, Hälfte bei mir gerade mit Mädels, die so oder so mit ihren Familien bei uns im CVM on Tour sind und auch welche, die von ganz extern kommen. Aber man hat immer mal jemand oder eine Ausnahme, die reinreden will oder sonst was. Aber es ist jetzt nichts, was irgendwie Überhand annimmt. Und ich muss jetzt auch selber sagen, also ich aus meinen letzten 5 Saisons hatte nicht einmal den Fall, dass es was war. Es ist eher so, dass es andersrum war, dass das Kind noch unten sitzt und sagt, du, ich muss gar nicht spielen, ist auch okay, wenn ich nur zugucke. Und oben sitzen Mama, Papa, Oma, Opa, Tante und man denkt sich selber eher so, nee, du spielst, deine ganze Familie ist da, du darfst schon auch spielen, warst im Training, hast Spielzeit absolut verdient.
Ja.
Deswegen ist, also ich habe da jetzt bisher tatsächlich noch keine negativen Erfahrungen mitgemacht, dass irgendjemand mit reinredet.
Ja, ihr habt auch Bilder vom Training mitgebracht, Stefan, die wollen wir einmal anschauen. Du kannst gerne kommentieren, was wir sehen in dem Training.
Genau, wir sehen hier das Training von unseren Allerjüngsten. Die sind zwischen 6 und 9 Jahre alt und da sind heute nur 30 da, manchmal sind es auch deutlich mehr. Und die versuchen in Spielform eben zu üben. Und am Schluss vom Training gibt es eben eine Andacht, in dem Fall in Form von einer Geschichte, in dem einfach noch am Ende vom Training von Jesus erzählt wird.
Mhm. Genau. Wenn man sich das Training so anschaut, ne, jeder darf irgendwie so ein bisschen, aber es gibt sicher auch Momente, wo du denkst so, ach, ein bisschen mehr Disziplin wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Also ich bin jetzt schon ein Trainer, der möchte, dass wenn wir ins Training gehen, dass wir Handball trainieren und dass wir mit dem Kopf bei der Sache sind. Warum? Weil die Leute kommen zuerst mal zu uns wegen dem Handball. So, das ist das Angebot.
Ja.
Und dann erwarten die schon auch, dass ein Training stattfindet. Und dieses Feedback ist schon auch da. Auch von den Teilnehmern, ganz klar. Die wollen Handball spielen. Und daher ist das Training zuerst mal Training. Aber wie gesagt, ich habe mich auch zwischen 18 und bis heute verändert, wie man das erreicht und was da dann 5 Grade sein und so weiter, das ist schon nochmal ein anderer Punkt. Wir haben nicht das Ziel nachher, ich muss auch als Trainer in Anführungszeichen nichts erreichen. Das heißt, wenn man merkt, die Unruhe ist da heute im Training, es war viel in der Woche, Es stehen gerade viele Klassenarbeiten an. Es hat 35 Grad in der Sporthalle. Dann ist auch jedem Trainer klar, dass heute die Disziplin nicht an der obersten Stelle steht, sondern dass man heute versucht, gemeinsam, noch mehr versucht, gemeinsam ein Training zu machen, wo wir Dinge üben und aber mit einem guten Ding rausgehen.
Ja. Ihr sagt ja grundsätzlich, jeder darf mitmachen, aber darf da wirklich jeder mitmachen oder will da auch jeder mitmachen? Also, oder gibt es da so eine ungeschriebene Regel, dass irgendwie doch nur manche mit dabei sind? Wie läuft das bei euch ab?
Nee. Genau. Also ich kriege ganz oft Anrufe von Leuten, die sich gerade für dieses Mini-Training zum Beispiel anrufen und sagen, mein Kind möchte da kommen, wo muss es sich anmelden? Dann sage ich, ich gebe der Trainerin Bescheid. Mhm. Ja, was es kostet? Es kostet nichts. Und dann die Geschichte kommt, ja, muss man irgendwas? Dann sage ich, man muss gar nichts, man muss kommen. Mhm. Und das Einzige, was wir hatten, ist, wir hatten einmal jetzt zu viele Leute. Dann haben wir gesagt, ihr müsst jetzt halt, die ganz Jüngsten müssen jetzt warten, bis die Älteren weg sind. Mhm. Aber ansonsten darf jeder kommen. Er darf auch einsteigen, auch wenn er später anfängt mit Handball, mit 15 erst, mit 14, mit 13, das ist völlig egal. Oder auch mit 18. Wir haben Leute, die fangen mit 18, 19 an. Nein, es darf jeder kommen. Mhm. Egal welcher Herkunft, egal von was.
Gibt es in der Eichenkreuzliga auch nicht-christliche Mannschaften, die da mitspielen?
Eichenkreuzliga besteht ja aus Volleyball, Handball, Fußball und Jaka. Wir sind jetzt eher so die Handballfraktion. Mhm. Es dürfen alle mitspielen. Ich habe extra vor der Sendung nochmal nachgehakt. Bei Jaka gibt es eine Mannschaft, die mitspielt. Bei uns im Handball gab es auch eine Mannschaft, die zeitweise mitgespielt hat, die nicht einen christlichen Hintergrund hatte. Wir sind offen, es darf jeder mitspielen, der sagt, ich möchte Sport im Wettkampf betreiben, aber nicht auf einer zu professionellen Art und Weise.
Ja.
Genau. Also anders formuliert, bei uns kann man sich nicht für die erste Bundesliga Handball qualifizieren. Das geht nicht.
Ja, also nicht christliche Mannschaften dürfen nicht spielen, tun es aber nicht wirklich, habe ich jetzt so rausgehört. Das ist doch eher so eine CVJM-Liga, kann man sagen.
Ja, leider, sage ich mal.
Ja.
Aus meiner Sicht als Verantwortlicher, ich wäre offen dafür, oder wir sind offen dafür, dass auch andere mitspielen.
Genau. Ja. Larissa, du bist mit Handbällen in der Hand groß geworden, kann man sagen. Ja. So, der Verein ist für dich auch wie so eine Familie. Inwiefern?
Ja. Also ich bin als kleines Kind, durfte ich schon sehr früh auch selber mit Handballspielen anfangen. Also habe in der kleinsten Jugend mit Minis habe ich anfangen dürfen mit 6 Jahren. War davor, aber mein Papa war Herrentrainer ganz lang. Relativ oft Freitag. Genau. Relativ oft freitags im Herrentraining mit meinem kleinen Bruder noch dabei als Beschäftigung. Deswegen, wir waren bei jedem Spieltag, der bei uns daheim in der Sporthalle war, waren wir mit dabei. Wir waren beide, also sowohl mein Bruder als auch ich, haben von kleinstem Alter an angefangen, bis jetzt quasi hoch zu spielen. Immer einen Handball in der Hand gehabt, daheim im Wohnzimmer, überall, immer dabei.
Quasi Familiensport.
Genau. Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, bei uns ist es tatsächlich ein Familiensport. Unser Papa hat uns ein bisschen reingebracht, Mama war auch immer mit dabei und spielt auf Spieltagen. Durch das, dass wir gerade, mein kleiner Bruder und ich, auch in unterschiedlichen Mannschaften waren, ist der eine mit der mit, der andere mit hier. Haben auch oft zusammen Handball spielen dürfen, hatten in Wohnzimmern Handballduells und alles, war immer Teil der Familie.
Wochen? Doch, bestimmt. Passiert dann, gell? Upsi. Ja. Ja. Du spielst in der Damenmannschaft des CVJM Dusslingen-Gomaringen. Und ihr habt seit 2023 dreimal hintereinander die Meisterschaft der Damenlandesliga des Eichenkreuz gewonnen. Wie viele Mannschaften spielen denn da mit?
Genau, also es ist ein bisschen unterschiedlich jedes Jahr, je nachdem. Also 2023 war, glaube ich, gerade die eine Mannschaft, die nicht mit christlichem Hintergrund kam, auch noch mit dabei. Es ist recht unterschiedlich. Ich weiß gar nicht genau, wie viel es letzte Saison waren. Ich glaube, wir waren 9.
Letztes Jahr 9.
9.
Genau. 9 und 10 Mannschaften.
Mhm, genau.
Und dieses Jahr sind es jetzt zukünftig. Nächste Saison werden es leider nur 6 sein. Mhm. Das ist ein Problem. Genau, aber.
Ja, genau. Auch dazu sagen muss noch, wir sind aktuell bei uns in Dusslingen ganz, ganz viele Damenspielerinnen. Und durch das, dass es bei uns eben nur eine Liga bei den Damen gibt, sind schon allein von den 9 Mannschaften sind 2 Dusslinger Mannschaften mit dabei. Was natürlich auch immer so ein bisschen Spannung teilweise mitgebracht hat, wenn man halt leider ein Rundenspiel gegen die eigenen Freundinnen dann spielen muss. Aber auch das war ein Beispiel davon, dass jeder was draus hat lernen können und man auch lernen durfte, einfach Spiel sein zu lassen und danach ist wieder Freundschaft und eine Gemeinschaft.
Wie stolz bist du auf die Siege?
Tatsächlich sehr. Also auf die Meisterschaften jetzt oder auf
die Meisterschaften.
Genau, auf die Meisterschaften schon sehr. Ich habe tatsächlich die 2023 Meisterschaft war meine erste Meisterschaft, die ich in meiner ganzen Handballkarriere habe erringen dürfen.
Wow.
Wir haben jegliche Finalspiele und Spiel um Platz 3 Spiele in der Jugend jedes Mal verloren.
Okay.
Deswegen war das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, was ich so ein bisschen durchgehoben hat. Wobei tatsächlich, glaube ich, der größte Erfolg, muss ich sagen, war, wir hatten letztes Jahr die deutschen Meisterschaften vom CVM, die wir haben austragen dürfen, bei uns sogar daheim. Und da hat die Dusslinger Mannschaft sogar geschafft, da zu gewinnen. Das war so mit der größte Erfolg, den ich glaube, habe selber miterleben dürfen.
Mhm. Stefan, du bist selbst Schiedsrichter und auch Trainer. Ja. Die sind ja auch als Vorbildfunktion ganz wichtig für die Kinder. Habt ihr denn ausreichend Leute, die als Schiedsrichter und Trainer arbeiten in der Liga bei euch?
Nein, ganz klar nein. Ich glaube, uns geht es wie bei jedem Ehrenamt, egal ob jetzt in einer christlichen Gemeinde, in einem Verein, in einem CVDM, in einem Sportverein, überall fehlt es im Ehrenamt. Überall fehlt es an Leuten, die engagiert anpacken, auch Leute, die Verantwortung übernehmen. Das eine ist noch zu sagen, ich mache Trainer, schon tiefer Respekt, weil das ist eine Sache, wo man jede Woche dran ist, wo man auch am Wochenende dran ist. Dann noch jemand zu finden, der sagt, okay, ich mache das jetzt wirklich als Verantwortlicher im Verein, ich gehe auch neue Wege, ich überlege mir das was, ich halte die Trainer zusammen. An den Leuten fehlt es ganz klar. Und das ist sehr schade, denn wie man auch vorhin gesehen hat mit den Minis, es ist unheimlich schöne Arbeit. Und es bringt unheimlich viel auch für einen selber zurück. Also ich finde es immer ganz spannend, wenn man mit irgendeinem Jugendlichen dann spricht, ja, was bringt mir dieses Trainersein? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich mache das, seit ich 18 bin. Und man lernt so viel, wie man ein Team führt, wie man mit Leuten umgeht, wie man schwierige Fälle handelt. Man scheitert auch oft, ganz klar, aber man kann so viel mitnehmen. Und man kann auch so viel mitnehmen, indem man Jugendliche begleitet, indem man ihnen, sie hat vorhin gesagt, das Mädchen sitzt auf der, oder du hast ein Mädchen, habe ich als Beispiel genannt, das passiert bei Jungs genauso, sitzt auf der Bank und sagt, ich möchte nicht spielen. Und dann sagt man, jetzt gehst rein und spielst. Und es geht rein und spielt und aufgrund dieses Zuspruchs, den man sagt und es einfach, naja, vielleicht gar nicht vor eine große Wahl stellt, merkt man aber nachher, wie das Kind nachher mit 3 Meter größer wieder rausläuft. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich sage, das verpassen alle, die das nicht machen. Also ich kann nur motivieren, das zu tun. Und daher.
Was lösen solche Momente in dir aus?
Ich finde es großartig. Es macht einfach nur Freude. Also ich habe es dieses Jahr bei uns, hat mich jemand gefragt, was mein Highlight im CVDM letztes Jahr. Und dann habe ich gesagt, durfte eine Mannschaft trainieren, die gar nicht sicher wusste, was ist eigentlich so nächste Saison, was kommt auf sie zu. Die waren total verunsichert und oder wussten es halt nicht so genau. Und am Ende von der Saison waren sie eine Mannschaft und sie wussten von sich selber, was sie können und sie haben sich entwickelt und sie waren total stolz auf sich und das, finde ich, ist eine total schöne Sache, da dabei zu sein. Und es erfüllt einen, stolz ist das falsche Begriff, finde ich, für mich persönlich, sondern eher, mich freut es. Also ich finde es einfach schön, sowas zu sehen.
Mhm. Gibt genau. Dir viel zurück, hast du es gesagt?
Gibt mir auch viel zurück, klar, ganz klar.
Wie viel Zeitaufwand bedeutet das für dich pro Woche als Jugendtrainerin, jetzt ganz unabhängig von deinem eigenen Spiel als Spielerin?
Puh, es ist sehr unterschiedlich. Wir sind bei mir, also die weibliche C-Jugend, die ich trainiere, wir sind 3 Trainerinnen. Es sind auch 2 von meinen Mädels noch, die auch mit mir Handball spielen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen die Aufteilung. Wir versuchen oft, uns das Training auch aufzuteilen. Einer macht Warmmachen, Passen, einer macht Koordination, Kräftigung, einer macht die tatsächliche Technik. Oder einer macht Andacht und man macht das Training, teilt oder halbiert es. Kommt immer ein bisschen so drauf an, was man da jetzt hat. Gerade wenn man jetzt irgendwie die Warmmachübung und die Technik macht oder Koordination, Kräftigung. Da gibt es ein recht breites Portfolio, das man einfach schon hat, auf das man dann zurückgreifen kann zum Vorbereiten. Das braucht dann nicht ganz so lang. Wenn man jetzt tatsächlich sagt, wir üben heute die 3-2-1-Abwehr und steigen da drauf ein, man braucht da dafür eine Technik, bedeutet das natürlich viel, viel mehr Aufwand. Aber so ein Training vorbereitet, würde ich mal sagen, braucht zwischen, ja, je nachdem, wie welchen Teil, zwischen einer halben Stunde, Stunde, vielleicht eineinhalb. Und dann hat man das Training an sich noch mit der reinen Sportzeit, 1,5 Stunden, eine Viertelstunde Andacht. Und wir sind immer meistens 20 Minuten davor dort. Einfach, dass, wenn die Kids ankommen, dass da schon jemand da ist, dass die Halle offen ist. Und
plus die Spiele dann am Wochenende?
Genau, plus die Spiele dann am Wochenende.
Hast du manchmal das Gefühl, dass irgendwas anderes irgendwie zu kurz kommt oder so Momente, wo du dachtest, so, boah, ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel?
Es gab mal ein Jahr, da war relativ viel. Da habe ich in unserer normalen, also in unserer Eichenkreuz Damenmannschaft gespielt. Zeitgleich lief aber auch noch die HVW-Mannschaft, wo ich ausgeholfen habe. Das heißt, ich habe damentechnisch schon in zwei Mannschaften gespielt, habe in der Zeit noch studiert und habe nicht daheim gewohnt, bin nur fürs Wochenende heimgekommen und habe noch eine Kindermannschaft nebenher trainiert, die in dem Jahr so viele waren, dass sie zwei Mannschaften gemeldet wurden. Das heißt, man hatte doppelten Aufwand an Spielen. Das war dann wirklich zeitintensiv. Da habe ich auch nach dem Jahr gesagt, dass ich es in dem Maße wahrscheinlich nicht durchhalte, weil da kam dann entweder Studium oder was anderes zu kurz drumherum. Ja. Aber da hatte sich dann eh die Mannschaft im HVW dann relativ schnell danach aufgelöst. Dann war es wieder zu einer spielenden Mannschaft und einer trainierenden Mannschaft zurück.
Ja. Was wäre so dein Ziel für die Eichenkreuzliga für die Zukunft?
Dass sie weiter besteht, dass wir Mannschaften, Vereine dazugewinnen, dass Leute erkennen, dass nicht nur Eichenkreuzliga, sondern dass Sport allgemein, Kindersport eine Möglichkeit ist, ein niedrigschwelliges Angebot für Gemeinden, um dieses zu nutzen, um dann in diesem niedrigschwelligen Angebot von Jesus zu erzählen.
Vielen Dank. Mit Fairness am Ball, Teamgeist statt Leistungsdruck. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de.